Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 34. An diesem siebenten Tag aber ereignete sich noch Außergewöhnliches. Zoroaster betete für alle, die von dem Helfer hören wollten. Hoch hinauf trugen ihn seine Worte. Er vergaß, dass Menschen um ihn geschart waren. Seine Seele legte sich zu Füßen des göttlichen Thrones. Alle bemerkten, dass von seiner Stirn ein Leuchten ausging, das heller wurde, je länger er betete. Plötzlich, gerade als Zoroaster sein Gebet schloss, rief die oberste Priesterin: »Sehet den goldenen Strahl, der von oben auf ihn fällt. Sehet den weißen, wunderbaren Vogel, der in diesem Strahl seine Schwingen über ihn breitet. Sehet das wunderbare goldene Zeichen, das ihm zu Häupten schwebt.« Alle Blicke schauten auf Zoroaster, der mit emporgewandtem Antlitz noch ganz versunken stand. Viele unter den Menschen durften das heilige Zeichen sehen, das Kreuz des Saoshyant. Unter diesen Schauenden war auch Hafiz. Später gab er Befehl, dass dieses Zeichen in Gold auf die Gewänder des Wegbereiters und auf das weiße Zelt gestickt werde. Nun brachen sie wirklich auf, die vielen, die geblieben waren bis zum letzten Augenblick. Als Verkünder und Mahner gingen sie vom Berg der Feier. Zoroaster aber kehrte mit Hafiz auf dem kürzesten Wege in die Stadt zurück. Von dem Ritt zu Yadasa war keine Rede mehr. Sie waren zu erfüllt von allem, was sie erlebt hatten. Jayava erwartete sie voll Ungeduld, wenn auch eine innere Stimme ihm gesagt hatte, dass ihnen nicht zugestoßen sei, so konnte er es doch kaum erwarten, bis sie berichteten. Viel hatten sie ihm zu erzählen, es dauerte Tage, bis sie fertig wurden. Sadiq ging es besser, aber sein Bein konnte er noch nicht gebrauchen. Da war an ein Mitreiten auch noch nicht zu denken. Mit großem Schmerz fügte er sich, er, der noch vor kurzem willig aus Zoroasters Diensten geschieden war. Der Wegbereiter aber wollte die Länder durchreiten, von Mursa und Marza begleitet. Fürst Hafiz wollte ihn überreden, einen Tross mitzunehmen, aber Zoroaster ließ sich nicht dazu bestimmen. »Ich habe eine Ahnung, als ob mein Tross noch übergroß werden würde«, sagte er. Dabei blieb es. Ehe er schied, suchte er nochmals den Atrawan auf und bat ihn, sein Amt wie bisher weiter zu versehen und sich nicht dadurch von seiner Pflicht abhalten zu lassen, dass Zoroaster jetzt im Reiche umherritt. »Du sollst lehren von den Göttern, Atrawan, aber ich soll künden vom Helfer«, sagte er freundlich. »Je besser du lehren wirst, umso vollkommener werde ich künden können.«
»Wirst du es bei zukünftigen Feiern ebenso halten, Zoroaster?«, fragte der Priester, ohne auf Zoroasters Worte einzugehen. »Wirst du jedes Mal 7 Tage anfügen, um zum Volk zu sprechen? So sage ich dir schon heute, dass ich das in Zukunft nicht dulden werde.«
Wie recht hatte Hafiz gehabt mit seiner Warnung. Noch hatte Zoroaster seine Würde nicht aus der Hand gegeben, dank der Umsicht des Fürsten. Ruhig antwortete er: »Das kann man heute noch nicht entscheiden, Priester. Wenn es notwendig ist, zu allen mehr zu sprechen, als in einem Tage gesagt werden kann, so werden eben noch mehr angefügt werden müssen. Das wird sich von selber zeigen.«
»Ich werde es aber nicht dulden«, fuhr der Atrawan heftig auf. Das Fest ist eine Feier zu Mithras Ehren. Willst du vom Saoshiant künden, so mach ein Fest zu seinen Ehren. Wir werden sehen, was Ahura Mazda befiehlt, gab Zoroaster mit erzwungener Ruhe zurück. Danach nahm er Abschied und kehrte in den Palast zurück. Er hatte mit Hafiz von diesem Erlebnis reden wollen, aber es ergab sich keine Gelegenheit. So unterließ er es. Nun war Zoroaster schon wieder tagelang unterwegs. Obwohl er im Grunde nur wenig Zeit zur Ruhe gehabt hatte, waren seine Kräfte wiedergekehrt. Er freute sich auf das Künden, auf die verlangenden Seelen, denen er zu begegnen hoffte. Er genoss den Ritt durch die fruchtbare Landschaft. Diesmal war er gen Norden geritten, wo er erst einmal gewesen war. Bergig war das Land, zu hohen Gebirgen stieg es an. Wohnen hier auch Menschen?", fragte er die Kleinen, die auf seinen Ruf gekommen waren. Sie nickten eifrig. »Menschen wohnen hier, aber ihre Hütten liegen weit auseinander, weil sich die Berge dazwischen schieben. Der Weg wird immer beschwerlicher werden. Ortschaften wirst du gar nicht finden. Dürfen wir dir etwas raten?« Nun nickte Zoroaster. »So höre, bleibe unten, da, wo du jetzt bist. Dieser Platz ist von allen Hütten aus nicht allzu schwer zu erreichen. Wir wollen die Menschen hierher holen, dann kannst du gleichzeitig zu allen reden, wie du es kürzlich auf dem Berge der Feier getan hast.« Dieser Vorschlag erschien Zoroaster und Mosa sehr gut, aber der Wegbereiter fragte doch, »Wie werdet ihr es den Menschen mitteilen, ihr Kleinen?« »Die Menschen hier sind noch gut, weil sie immer mit uns gemeinsam gelebt haben«, belehrten sie ihn. »Sie können uns darum auch sehen. Wir helfen ihnen oft, wenn sich Vieh in den Bergen verstiegen hat oder wenn sie sich selbst verirren. Dann rufen sie uns, wie du es getan hast, und wir kommen. Wenn wir ihnen von dir sagen, werden sie mit Freuden kommen.« Da willigte Zoroaster ein, dass die Kleinen zu den Hütten im Gebirge eilten. Er aber ließ sein Zelt aufschlagen, auf dessen weißem Grund das goldene Kreuz gestickt war, das im Sonnenstrahl weithin leuchtete. Nun harrte er der Kommenden. In kleinen Trupps zu zweien und mehreren stellten sie sich ein. Alle waren dankbar, dass der Zoroaster seinen Weg zu ihnen genommen hatte. Zutraulich plauderten sie von ihrem beschwerlichen Leben inmitten der Felsen und des Steingerölls. »Unsere Ziegen und auch die Schafe sind das Klettern gewöhnt«, versicherten sie. »Anderes Vieh können wir hier oben nicht aufziehen.« Als alle da waren, begann Zoroaster zu künden. Und sie nahmen es wunderbar leicht auf. Die Wesenhaften hatten wirklich recht gehabt. Das Leben inmitten der Natur und umgeben von den kleinen Dienern des Höchsten hatte die Menschen rein erhalten. Sie freuten sich auf das Kommen des Helfers, dem sie ohne Zagen entgegenblickten. Das war ein großes Erleben für den Wegbereiter, der bisher anderes gewöhnt war. Schwer trennte er sich von den guten Menschen. Nun ging es weiter gen Süden. Es lag ihm daran, möglichst solche Gegenden aufzusuchen, in denen er noch nicht gewesen war. Nach einigen Tagesreisen traf er, von den Kleinen geführt, auf eine Ortschaft, die in blühende Gärten eingebettet war. Schön war es hier, wunderbar schön. Er musste an das Land rings um Aramazdas Palast denken. Auch dort blühten die Rosen in so verschwenderischer Fülle. Hier mussten die Menschen gut sein. Außerhalb der Ortschaft ließ er sein Zelt aufschlagen. Das hatte zwei Gründe. Er wollte niemand als gastlästig sein, vor allem aber wollte er die Neugier wecken. Die Leute sollten kommen, staunen und fragen. Das goldene Kreuz, dergleichen man noch nie gesehen hatte, sollte sie anziehen. Aber es kam anders.